Ja, eine wunderschöne guten Morgen. Wir wollen heute Morgen den Text aus 1. Timotheus Kapitel 4 durchnehmen. Wir werden die Verse 13 bis 16 intensiver anschauen. Aber wir sehen, dass dieser Text kommt nach den Verse 1 bis 5, wo es steht. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Nochmal Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späterer Zeit etliche vom Glauben abfallen und sich irreführende Geister und Lehre der Dämonen zuwenden werden. Und in diesem Kontext werden wir auch den Text aus Vers 13 bis 16 auslegen. Ich möchte vorher nochmal mit uns beten. Ja, aber Vater, wir danken dir für diesen heutigen Morgen. Danke, dass wir als Gemeinde gemeinsam vor dir kommen dürfen. Du siehst all die, wo jetzt da in der Zionshalle sind, andere, wo zu Hause sind, vor dem Bildschirm. Einfach beten, sei du in jeder Hinsicht gegenwärtig. Rede du zu uns durch dein Wort, Herr. Durch deinen Geist, der unter uns ist, der in uns wohnt. Herr, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Ja, Paulus erkennt, dass auch über die Gemeinde Zeiten kommen, die nicht einfach werden. Und in dieser Hinsicht ermutigt er Paulus an Timotheus: Timotheus, bleib dran. Es ist ein Brief von Paulus an Timotheus. Timotheus, er war ein vorbildlicher Diener Gottes. Er war vorbildlich in seinem Wandel. Er ist ja vom Kindesalter ist er mit dem Wort Gottes aufgewachsen. Da sehen wir, wie wichtig das Wort Gottes für die Familie ist, für die Kinder ist, dass sie auch innerhalb der Familie und durch die Gemeinde auch im Wort aufwachsen. Ja, Timotheus ist so aufgewachsen. Er hat sich im jungen Alter bekehrt, wahrscheinlich durch die Evangelisation eines Paulus. Er ging mit Paulus auf dem Weg, nachdem er empfohlen wurde durch die Älteste, wir werden es nachher noch sehen. Und er war Paulus ein sehr wertvoller Bruder und Mitkämpfer. Er war ihm sehr wichtig, weil über Timotheus sagt Paulus, anders als er über andere redet, sagt er in Philipper 2, Vers 20 folgendes. Philipper 2, 20. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Über die andere, die jetzt mit Paulus unterwegs waren, muss er leider sagen, denn sie suchten alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Er sagt jetzt nicht, dass sie nicht gläubig waren, die andere, aber keine war so wie einen Timotheus. Mit voller Hingabe dabei. Mit ganzem Herzen. Nicht ungeteilt, nicht so ein bisschen schon und dann wiederum ja ganz dabei und dann nächsten Tag wieder nicht dabei, sondern er war mit seinen, ich sage jetzt mal, Leib, Seele und Geist im Dienst des Herrn. Und so konnte Paulus sagen, denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung. Er war so froh um einen Timotheus. Also erster Timotheusbrief ist ja ein Brief von Paulus an Timotheus, der sich in Ephesus befindet, also Timotheus in Ephesus, das lesen wir Kapitel 1, Vers 3. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben. Dass du gewissen Leute gebietest, keine fremde Lehre zu verbreiten und so weiter. Ich habe dich gebeten, bleib in Ephesus. Timotheus, du bist wichtig. Ich brauche dich dort. Die Gemeinde braucht dich dort. Wie schön ist es, wenn man solche Männer und Frauen in der Gemeinde haben, im Missionswerk. in das weltweite Werk, wo man ihnen Aufgabe anvertrauen kann und man weiß, sie werden es zur Ehre Gottes durchführen. Das erste Timotheusbrief ist ja ein Brief von Paulus an Timotheus, der ja unter anderem Gemeinde aufbaut, Gemeinde stärkt, ermutigt. Und in diesem ganzen Brief sehen wir verschiedene Befehle, Ermutigungen in Bezug auf Gemeindeleben, wie Gemeindeleben aussehen sollte und wie der Dienst an Timotheus an der Gemeinde aussehen sollte, wie er es ausleben sollte. 2. Timotheus, da befindet sich Paulus wieder im Gefängnis. Das 1. Timotheusbrief ist wahrscheinlich zwischen der ersten Gefangenschaft und der zweiten Gefangenschaft geschrieben. Paulus war ja kurz frei aus der ersten Gefangenschaft und da befindet er sich in der, Achtung, 4. Missionsreise. In der Apostelgeschichte lesen wir von 3 Missionsreisen, aber Ende der Apostelgeschichte befindet Paulus sich in der ersten Gefangenschaft. Er kommt von dieser Gefangenschaft kurz frei, er befindet sich wieder auf einer Missionsreise und nachdem Timotheus in Ephesus war, schreibt Paulus ihm diesen so wichtigen Brief an die Gemeinde. Der 2. Timotheusbrief ist ja ein Abschiedsbrief. Kurz nach 1. Timotheus geschrieben, Paulus befindet sich in der Gefängnis und er weiß, bald ist es vorbei. Das lesen wir 2. Timotheus Kapitel 4, wo er sagt, Vers 6 und 7, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Und er schaut zurück und er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glaube bewahrt. Welcher wunderbare Vers. Wenn ein Mensch kurz vor seinem Tod, da ist es ja vor seiner Hinrichtung, zurückschauen kann und sagen kann, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Und das war auch der Wunsch von Paulus für einen Timotheus. Timotheus, auch du sollst so ein Mann Gottes sein. Er ist es, aber du sollst dranbleiben. Viele haben gut angefangen und irgendwann kam der Alltag hinein. Irgendwann hat die Welt sie überholt und sie wurde der Welt gleich. Sie wurde oberflächlich. Und Paulus erkennt ja auch an Timotheus, steckt in dieser Gefahr. Und Timotheus muss erkennen, wir sind in einem Kampf, in einem geistlichen Kampf. Und du, Timotheus, hast da einen sehr wichtigen Auftrag. Und ich denke, dieser Auftrag an Timotheus gilt uns alle. Jeder einzelne von uns, ohne Ausnahme. Nicht jeder von uns ist ein Timotheus. Nicht jeder von uns ist ein Paulus. Nicht jeder von uns ist berufen, ein Evangelist, Missionar, Prediger und Ältester zu sein. Aber wir alle sind berufen, innerhalb der Gemeinde, des Reich Gottes, mit unserem ganzen Leib, Seele und Geist tätig zu sein. Und deshalb ist diese Botschaft so wichtig, wo Paulus an Timotheus weitergibt, so wichtig auch für uns. Ich möchte nochmal die Verse 13 bis 16 lesen. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadegabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung und der Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein. Darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Unser Thema heute, dranbleiben, bis der Herr kommt. Und ich habe diesen kurzen Satz genommen, wo Paulus an Timotheus sagt, bis ich komme. Ich möchte es einfach mal auf unseren Herrn anwenden. Paulus, seine Worte sind ja vom Herrn inspiriert. Und Paulus sagt Timotheus, bis ich komme. Also Paulus war in dieser Hoffnung, Timotheus nochmal zu treffen, in die Gemeinde zu kommen. Aber diese Worte gelten auch für unseren Herrn. Bis der Herr kommt. Bis der Herr kommt. Was? Wie sollten wir leben? Da können wir ganz viele Antworten geben. Ich möchte anhand von diesem Text einzelne Punkte herausholen. Bis der Herr kommt. Was? Vers 13. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Wir haben da drei Hauptpunkte in diesem Vers. Drei Punkte in Bezug auf die Aufgabe von einem Timotheus innerhalb der Gemeinde. Und wir müssen sehen, dass die Gemeindeversammlung war ein sehr, sehr wichtiger Ort für das geistliche Wachstum von den einzelnen Gläubigen. Wir sehen, wie er sagt, du sollst, was? Das Wort Gottes, nochmal Vers 13, sei bedacht auf das Vorlesen. Warum war das Vorlesen so wichtig? Wir können ja heute alle wahrscheinlich lesen. Die einen ein bisschen schneller, die anderen langsamer, aber alle können lesen. Das war damals, in der damaligen Zeit, nicht der Fall. Die meisten Menschen waren Analphabeten. Die meisten Menschen konnten nicht lesen noch schreiben. Und da war es wichtig, dass die Gemeindeleitung bedacht ist, es war wichtig, dass sie das Wort Gottes, so wie Gott es uns gab, den Menschen weitergeben, durchs Vorlesen. Vorlesen von dies, was Gott uns gab, das Wort Gottes. Das Wort Gottes hat in sich Kraft. Das Wort Gottes verändert. Lange Zeit war es ja in der Kirche so, dass das Wort Gottes dem einfachen Volk verboten wurde. Die Messe, der Gottesdienst wurde in Latein gehalten und das Wort Gottes konnten die meisten nicht lesen noch verstehen. Bis die Reformation kam und das Wort Gottes wurde übersetzt in der alltäglichen Sprache. Und auf einmal merkten die Menschen, Gott ist anders, als wir ihm bis hin dachten. Auf einmal verstanden sie, was Gnade heißt. Und alles wurde ihnen groß. Gott, der so ist, wie er wirklich ist. Und nicht der Gott, der ihnen vermittelt wurde. Weit entfernt von dies, was im Wort Gottes war. Wir müssen sehen, dass Gott sich ja den Menschen offenbart. Jeder Mensch, ohne Ausnahme, auch wenn er meint, er ist ein Atheist, wenn er meint, es gibt keinen Gott, tief in ihm hat Gott es hineingesetzt, dass er weiß, es gibt einen Gott. Jeder Mensch, tief in sich, weiß es. Darum müssen wir uns nicht schämen, wenn wir in einer atheistischen Welt, in der wir leben, da im Westen, wenn wir über Gott reden. Aber letzte Woche habe ich einen Chat nachgefolgt, wo es ja unter anderem um Darwinismus geht. Das war in der hebräischen Medien. Und da war auch einer, der hat dann etliche Verse aus der Bibel zitiert in diese Kommentaren. Und er wurde ziemlich ausgelacht. Wie kann man dies noch glauben an einen Gott und an Wort Gottes? Wir sollten uns nicht schämen. Gottes Wort ist wahr. Der Mensch weiß, es gibt einen Gott. Der Mensch hat es offenbart sich, schon Gott offenbart sich den Menschen durch die Schöpfung. Die Schöpfung beweist, es gibt einen lebendigen Gott. Es gibt jemanden, der alles geschaffen hat. Aber auch wenn der Mensch weiß, es gibt einen Gott durch die Schöpfung, durch das Gewissen, ja, das Gewissen, moralische Gewissen, wo ein Mensch hat, zeigt ihm, jemand hat in dir ein Gesetz hineingesetzt. Du weißt es nicht von irgendwo. Evolution kann dies nicht schaffen. Aber auch wenn er all dies weiß, müssen wir erkennen, dass die Schöpfung zeigt, es gibt einen Gott, dass er ist, aber nicht wie er ist. Und dies zeigt uns nur das Wort Gottes. Darum ist das Wort Gottes so sehr wichtig. Es braucht eine objektive, eine vollkommene und eine vollständige Offenbarung Gottes. Und da haben wir es. 1. Mose bis Offenbarung. Und da sagt Paulus an Timotheus, das Wort muss vorgelesen werden. Und Geschwister, wir haben ein Privileg heute. Wir können lesen und schreiben. Stimmt's? Ab der ersten Klasse wird das die Kinder schon gegeben, Gott sei Dank. Es ist ein gutes System, dass sie alle lesen und schreiben können. Wir haben alle nicht nur ein Bibel, nicht zwei Bibel, nicht drei Bibel zu Hause. Wahrscheinlich die meisten von euch 5, 10, 20 Bibel zu Hause. Ja, nicht alle. Aber jeder hat mindestens eine. Und diese Bibel soll kein Staubfänger sein. Es soll gelesen werden. Es sollte geforscht werden. Aber er redet ja in diesem Kontext über das Gemeindeleben. Und in der Gemeindeleben ist es wichtig, dass das Wort Gottes vorgelesen wird. Und wenn wir das Wort Gottes sagen, das soll das 1. Mose bis hin zur Offenbarung sein. Paulus sagt in Bezug auf seine eigenen Briefe, zum Beispiel 1. Thessaloniker 5, Vers 27, sagt er, ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen wird. In dem sagt auch Paulus, dies, was ich euch schreibe, ist inspirierte Wort Gottes und sollte in der Gemeinde vorgelesen. In Kolosser 4, Vers 16 sagt Paulus, 4, Vers 16, und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den aus Laodicea lest. Also der Brief an den Kolosser sollte weitergeleitet werden, weil es ja göttliche Wahrheit ist, an die Gemeinde in Laodicea. Und der Brief an Laodicea, Achtung, die haben wir nicht, die ist irgendwie untergegangen, wir wissen nicht warum. Aber Paulus sagt, der Brief an Laodicea sollte auch in die Gemeinde in Kolosse gelesen werden. Es war ihm wichtig, dass das Wort Gottes ständig unter ihnen ist. Und wenn wir im Alten Testament hineinschauen, zum Beispiel in Nehemia Kapitel 8, die Verse 1 bis 8, da sehen wir, wie durchs Wort Gottes, das neu entdeckte Wort Gottes, das Volk Buße tut. Es weint, es seufzt und es erkennt, was sie eigentlich, wie sie gelebt haben vor Gott. Sie erkannten, wer ist der lebendige Gott und wer sind sie als Menschen. Und durch diese Erkenntnis führt es sie zu Buße, ich sage jetzt mal Bekehrung und Erneuerung. Das Wort Gottes sollte in der Gemeinde allgegenwärtig sein. Aber auch in unserem persönlichen Leben. Ja, Geschwister, wir haben wohl das Wort Gottes. Wir haben dieses Privileg, lesen und schreiben zu können. Aber ich wage es mal zu sagen, wir haben einen großen Mangel am Wort Gottes. Wir sind ständig abgelenkt. Es ist so viel, was uns die Gesellschaft bietet. Das ganze Medien rund um uns. Wir haben nicht mehr gelernt, wir vergessen, was es heißt, konzentriert das Wort Gottes zu lesen. Es zu forschen, zu erkennen. Timotheus, das Wort Gottes soll vorgelesen werden. Der zweite Punkt, das Ermahnen. Samuel hat ja aus einer anderen Übersetzung gelesen, dort steht zu ermutigen, sind ja Synonyme. Ermahnen heißt nicht nur immer mit dem Finger, sondern es ist auch eine Art Ermutigung. Aber Ermutigung durch was? Es steht, das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Der bekannte Vers aus 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16, sagt folgendes. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also, Timotheus, das Wort, wo gelesen wird, sollte angewendet werden. Durch das Wort hast du Autorität. So, du kannst wirklich sagen, so sagt Gott. Dies ist Gottes Botschaft an euch, Gemeinde. So offenbart sich Gott. Und wir sehen, das Wort Gottes hat Kraft, ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei. Also durchs Wort Gottes, durch das lebendige Wort Gottes ist der Mensch Gottes ganz zubereitet, um so zu leben, wie Gott es gemeint hat. Ja, dazu gehört natürlich auch der Geist in uns. Aber der Geist Gottes ist der, das Wort Gottes inspirierte. Und deshalb können wir dies nicht voneinander trennen. Hat mir mein Bruder gesagt, sagte mir, ja, weißt du, zu viel Wort ist auch nicht gesund. Man muss auch das wie teilen. Das Geist soll zu uns reden und auch das Wort soll zu uns reden. Aber dies ist ein Widerspruch in sich. Das Geist redet zu uns durchs Wort. Das Geist ist kein Widerspruch zum Wort Gottes. Es gehört ganz zusammen. Also er sagt nochmal, das Vorlesen, das Ermahnen nochmal, Warnungen, Ermutigungen, Tröstungen, all dies gehört zu Gemeindeleben. Und dann das Lehren. Wir haben schon gesehen, dass Anwendung vom Wort Gottes, aber für Paulus war das Wichtigste im Gemeindeleben nicht ein gemeinsamer Kaffee, nicht das gemeinsame Essen. Das kann alles, gehört auch dazu. Aber Paulus erkennt, eine Gemeinde kann die beste Gemeinschaft haben, aber weit entfernt sein von der Wahrheit. Und so sagt Paulus in Bezug auf die Lehre, dass in 2. Timotheus zum Beispiel, Kapitel 4, sagt er an Timotheus, dass der Herr, Vers 1 und 2, Entschuldigung, daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seine Reiches willen. Verkündige das Wort. Vers 1 ist so ein Ruf an Timotheus. Timotheus, es gibt nichts Wichtiges in der Gemeinde als das Wort Gottes verkündet. Und er nimmt ja Zeuge, und er sagt erstmal ernstlich, und er nimmt Gott, den Vater, als Zeuge. Und des Herrn Jesus Christus, Gott Vater und Sohn, und er sagt, der lebendig und Toten richten wird. Dies, was du den Gemeinde weitergibst, wird damit zu tun, ob die eine ewig verloren gehen und die andere ewig gerettet werden. Der Qualität deiner Verkündigung und der Art, wie du das Wort auslegst, wird einen Einfluss haben. Der Lebendige und Toten richten wird um seine Erscheinung willen und seines Reichens willen. Und dann sagt er, verkündige das Wort. Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Ist egal, was die Menschen hören wollen. Ist egal, wie unsere Gesellschaft sich bewegt. Es ist egal, wo es hingeht. Es mag noch so gottlos hingehen. Gottes Wort wird nicht an der Gesellschaft angepasst, weil Gottes Wort bleibt lebendig. Und somit verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Mit aller Langmut und Belehrung. Also nochmal diese drei Punkte, das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Oder das Vorlesen, Ermutigung und Lehre. All dies in eine enge Verbindung mit Gottes Wort. Also wir bleiben beim Wort. Wisst ihr, es bringt nichts, Geschwister, wenn ein Prediger noch so begabt und er nach Hause geht und seine Geschichte, wo er erzählt hat, gut kennt, aber das Wort nicht versteht. Wir müssen das Wort Gottes verstehen. Das sollte unsere Verlangen als Gemeinde sein. Wir wollen Gottes Wort hören. Und so geht er weiter, wo er ihm groß macht, wie wichtig sein Dienst ist, sagt er eins, Vers 14. Und da ist eine Berufung ins Amt, vernachlässige nicht die Gnadegabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung und Handauflegung der Ältestenschaft. Erstmal sagt er, Timotheus, du hast eine Gnadegabe bekommen. Was ist eine Gnadegabe? Was ist diese Gnadegabe, wo ich überzeugt bin, jeder einzelne Bruder oder Schwester es vom Herrn bekommt? Eine Gnadegabe ist eine Gabe, der wir bekommen. Es kann aus vom natürlichen Art schon sein, aber oft ist es eine geistliche Fähigkeit, die wir im Dienst verwenden sollten. Vielleicht hat jemand vom Natur aus eine gute Stimme zu singen. Er bekehrt sich und diese natürliche Stimme, wo Gott ihm gegeben hat, wird dann auch zu einer geistlichen Gabe in der Gemeinde. Durch Musik. Es kann auch instrumental sein. Aber Gnadegabe können ganz verschiedene Arten sein innerhalb Gemeindeleben. Es kann von ganz praktischer Sache sein, bis hin zum vielleicht Predigtdienst. Sonntagsschule, Jugendarbeit, Jungschar, Teenie, Ameisli, Reinigungsarbeit, technische Arbeit, all dies gehört zum Gemeindeleben. Alles, was dazu dient, dass die Gemeindeleben überhaupt bestehen kann, dass die Gemeinde wachsen kann, geistig wachsen kann, gehört, ich sage jetzt mal so, innerhalb dieser so wichtigen geistlichen Gabe. Oft müssen wir gar nicht so weit schauen, sondern jeder soll sich einfach fragen, Herr, welche Gabe habe ich und wie kann ich diese Gabe innerhalb der Gemeinde einsetzen? Jetzt bei Paulus und Timotheus war es ein bisschen anders. Erstmal sagt er ihm ja, durch Weissagung, das lesen wir Kapitel 1, Vers 18, wo wir lesen, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst. Also bei Timotheus war es so, sein Dienst wurde bestätigt. Es wurde bestätigt durch eine Weissagung, durch eine Offenbarung Gottes, sage Timotheus, du solltest dieses und jenes Amt innerhalb des Missionsdienst gehen. Und ich glaube, viele von uns werden das auch erfahren. Du hast eine Gabe, da kommt ein Bruder oder Schwester zu dir, so wie wäre es, diese Gabe in der Gemeinde einzusetzen? Vielleicht sagst du dann, nein. Und auf einmal kommt ein anderer Bruder und Schwester und sagt, wie wäre es, diese Gabe, die du von Gott bekommen hast, in der Gemeinde einzusetzen? Und ein zweites Mal merkst du, jetzt kann ich nicht mehr so einfach nein sagen. Vielleicht sagst du nochmal nein. Und auf einmal kommt nochmal ein Bruder oder Schwester, sag du, hast du schon gemerkt, diese Gabe, wo du hast? Solltest du diese Gabe nicht in der Gemeinde ausleben? Im Reich Gottes? Und drittes Mal, spätestens dann musst du erkennen, ja, Gott redet zu mir. Auch dies ist eine Art Weissagung. Bei Timotheus war es sehr klar, es war ein Wort Gottes, die er bekam, es wurde bestätigt durch die Ältestenschaft. In 2. Timotheus 1, Vers 6 lesen wir. Nein, das ist der falsche Vers, Entschuldigung. Ist egal. Es wurde bestätigt. Und du, Timotheus, sollte es ausleben. Und dann sagt er, durch Weissagungen und dann Handauflegung der Ältestenschaft. Handauflegung der Ältestenschaft. Es waren die Ältesten, die deinen Dienst bestätigt haben. Sie haben deinen Dienst bestätigt innerhalb der Gemeinde. Und es war damals schon, wo er berufen wurde, wurde er ja dem Paulus empfohlen. Er wurde ihm empfohlen, nimm diesen Bruder. Dieser Bruder ist begabt, er hat eine Eifer, er will den Weg gehen, er hat ein wunderbares Zeugnis. Und so wird er durch Weissagung und Handauflegung der Ältestenschaft, ja, die Ältestenschaft haben biblisch gesehen eine gewisse geistliche Autorität. Auch sie wurde im Dienst hineingesetzt, nicht weil es einfach mal ein Hobby von jemand ist, eine Älteste zu sein, sondern nach gewissen Prüfungen und Qualitäten, welche er erfüllen muss. Oft wird auch dieses Amt dann von anderen Brüdern, Geschwistern bestätigt. Also die Ältestenschaft der Gemeinde, der Autorität, die Gott in der Gemeinde gab, haben es bestätigt. Und auch durch Weissagung, als durch eine Botschaft des Herrn. Und was sagt er ihm? Nochmal, er sagt ihm, vernachlässige nicht. Das ist eine wichtige Botschaft. Er sagt, bis ich komme, und jetzt vernachlässige nicht. Ja, irgendwann schleicht in jede Aufgabe der Alltag hinein. Sind wir ehrlich, oder? Wie ist es, wenn man einen neuen Arbeitsplatz beginnt? Dann ist man noch voller Eifer. Dann will man noch etwas beweisen. Ja? Und das macht man dann Monat, zwei, drei, vielleicht ein, zwei Jahre. Und irgendwann, unbemerkt, schleicht sich so eine gewisse Lässigkeit hinein. Und man merkt gar nicht mehr, dass man eigentlich das ganze Arbeit nur aus Routine macht. Aber diese eigentliche Eifer und diese Passion fehlt. Und dies ist auch eine Gefahr innerhalb des Reich Gottes. Man ist wohl dabei, man erkennt, man sollte eine Aufgabe machen, aber man wird lässig. Man wird lässig und vergisst, warum bist du in dieses Amt hineingesetzt? Warum machst du diese und jene Amt? Und er sagt, nachdem es bestätigt wurde, sagt er Paulus in Vers 15, dies soll deine Sorge sein, darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Jetzt haben wir eine doppelte Art Ruf von Timotheus. Es soll sichtbar sein, innerhalb deines Dienstes, dass du nicht stehen geblieben bist, dass du nicht lässig geworden bist. Und es soll sichtbar sein in deinem persönlichen Leben, dass du in einem ständigen Wachstumsprozess bist. Er sagt, es soll deine Sorge sein. Was heißt das? Du sollst es regelrecht kultivieren. Kultiviere es. Ich sage jetzt mal so, nochmal, es ist diese Passion. Erkennt man eine Passion in unserer Glaube? Erkennt man diese Liebe, diese erste Liebe, wo wir mal erfahren haben? Ja, Geschwister, im Gemeindeleben ist es leider auch so, dass es ziemlich schnell bequem werden kann. Ich mache doch meinen Dienst. Ich mache doch schon etwas. Und man merkt nicht, dass der Herr dich ruft. Du hast diese und jene Gabe. Nochmal Predigtgabe, eine technische Gabe, eine Führungsgabe. Setze diese Gabe ein und hör nicht auf. Bis der Herr, manchmal ruft der Herr dich in eine neue Richtung. Aber eigentlich sollte es so sein, in einem aktiven Gemeindeleben, dass jeder irgendwie aktiv dabei ist. Und nochmal in Bezug auf Timotheus. Es war ihm wichtig, weil Paulus erkennt, wenn Timotheus seinen Dienst vernachlässigen würde, wird die Gemeinde darunter leiden. Wenn die Verkündigung da vorne am Kanzel nur noch Geschichte sein wird, lässiger, vielleicht ja, bisschen so oberflächlich, schöne Geschichte, vielleicht ein Witz hier und da, man darf ja auch mal fröhlich sein, aber man merkt keine Tiefe mehr. Man geht nach Hause und man geht leer nach Hause. Man wird nicht herausgefordert, man wird nicht durch die Lehre ermutigt. Dann, Geschwister, läuft etwas falsch. Deshalb, Timotheus, nochmal Vers 14, vernachlässige nicht die Gnadegabe. Und dann Vers 15, die soll dein Sorgen sein, darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in alle Dinge offenbar seien. In alle Dinge soll es offenbar sein. Ja, wie ist es bei uns? Ich glaube, dieses Beispiel habe ich schon mal gegeben, aber wenn man ein Baby eine Milchflasche gibt, ist es was ganz Schönes, nicht? Unser Sohn ist jetzt 8 Monate, er trinkt immer noch von der Flasche, auch schon ein bisschen feste Speise, aber es ist ganz was Schönes. Nur in 20 Jahren, wenn er immer noch von der Flasche trinkt, dann ist etwas falsch gelaufen, oder? Aber leider sieht es oft auch so in unserem Leben aus. Wir haben uns bekehrt, aber irgendwie sind wir stehen geblieben. Wir sind nicht vorwärts gekommen. Und das ist das Ziel. Paulus sagt, du persönlich solltest Fortschritte machen und es soll sichtbar sein. Und Paulus, ihm war das eine ständige Passion. Darum, kurz vor seinem Tod, darum kann er sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet. Unser Leben als Christ hört erst auf, wenn wir bei ihm sind, nicht vorher. Es gibt nicht ein Pensionsalter innerhalb der Gemeinde. Ja, manchmal muss man Gemeinde eine Aufgabe abgeben, weil man vielleicht nicht mehr kann. Aber auf diesem Moment beginnt man eine neue Aufgabe. Es hört nicht auf. Wir sollten alle tätig sein in diesem so wichtigen Bau der Gemeinde und innerhalb des Reich Gottes. Nochmal, Wachstum. Sei ständig dran. Und dann sagt er, habe Acht auf dich selbst. Habe Acht auf dich selbst. Das ist das ständige Dranbleiben. Warum? Was kann passieren? Dass man gar nicht mehr merkt, dass man irgendwie stehen geblieben ist. Du hast dich bekehrt. Jetzt muss es vorwärts gehen. So sagt Paulus im 2. Timotheus 2, Vers 22. 2. Timotheus 2, 22 sagt er, so fliehe nun die jugendliche Lüste. Jage aber der Gerechtigkeit, den Glauben, der Liebe, den Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Paulus erkennt, Timotheus ist jung. Paulus erkennt, Timotheus kann auch in Anfechtungen hineinkommen. Wir können alle in Anfechtungen hineinkommen. Und deshalb nochmal dieser Befehl, fliehe die Begierde der Jugend, fliehe all dies, was dich wegführen kann, was dich verführen kann. Und das ist ein sehr starkes Wort, fliehe. Ich würde sagen, bei uns, tu alles weg, wirklich alles weg, wo schlussendlich dich nicht zum Herrn führen wird. Wo deine Gedankenleben beeinflussen kann. Wo dein Verständnis in Bezug auf Moral und Ethik beeinflusst. Wo dein Verständnis in Bezug auf einen lebendigen Gott beeinflusst. Wir müssen sehen, dass unsere Kinder, ist dies eine sehr große Herausforderung. Sie wachsen in einer Welt auf, der durch und durch gottlos ist. Gottlos wie schon lang nicht mehr. Es wird ihnen indoktriniert. Es ist lächerlich, ja sogar peinlich, an einen lebendigen Gott zu glauben. Wie kann man so dumm sein? Das hören sie im Kindergartenalter schon. Es wird ihnen indoktriniert, es gibt keinen Gott. Da haben wir eine riesige Aufgabe als Eltern, als Gemeinde, ihnen Gott groß zu machen, ihnen einen Platz zu geben, wo sie bewahrt werden von dieser so zerstörerischen Lehre. Zurück zum Timotheus. Fliehe. Fliehe all dies, was dich wegführen kann. Und da sagt er ja, von der jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Wo findet man die, die dem Herrn aus reinem Herzen anrufen? Ja, zu Hause, der Familie vielleicht, hoffentlich, aber in der Gemeinde. Deshalb ist Gemeindeleben so wichtig. Was wir erleben jetzt, ist eigentlich sehr zerstörerisch für Gemeindeleben, für Geschwisterleben. Gott sei Dank dürfen wir es noch so führen. Man sucht ja immer Lösungen, um es noch besser zu machen. Aber an sich ist es Gottes Wille, dass wir gemeinsam vor ihm kommen und gemeinsam kämpfen, gemeinsam beten, gemeinsam lernen, gemeinsam im Lob singen. Dies ist der Wille Gottes. Und dies war auch dies, was Paulus an Timotheus groß macht. Gemeinsam mit anderen, die den gleiche Gesinnung haben. Das ist ein wichtiger Punkt. Sag mir, wer deine Freunde sind und ich sag dir, wer du bist. Ja? Das hat was. Logisch, wir müssen auch die draußen erreichen. Aber deine eigentlichen Freunde, die, mit denen du weiterkommst, sind schlussendlich Geschwister im Herrn. Nochmal, deshalb sagt er, hab Acht auf dich selbst. Und ja, Timotheus war wahrscheinlich von seinem Wesen ein bisschen sensibel. Er musste ja Kämpfe durchleben, wo nicht einfach waren. Er musste in Gemeinde hineinkommen, er musste Geschwister ermahnen, solche, die ihre Lehre hineinbrachten, jüdische Legende stets hineinbrachten, die sich mit Nebensachen beschäftigen. Und wir lesen, dass Paulus Timotheus sagt, trink nicht zu viel Wasser. Er sagt ihm, der körperliche Training nützt wenig. Wahrscheinlich war Timotheus sehr, sehr hart mit sich selber und hat dies und jenes nicht gegessen, auf dies verzichtet. Und Paulus sagt ihm, du hast Magenprobleme, trink ein bisschen Wein. Wann hat man Magenprobleme? Wenn man Stress hat, wenn Sachen einen beschäftigen. Paulus erkennt, Timotheus geht durch gewisse Nöte. Und was passiert, wenn Nöte da kommen? Was passiert, wenn Verfolgung kommt? Was passiert, wenn Widerstand kommt? Wer von uns möchte Widerstand haben? Ja, eigentlich keiner, oder? Aber dies war der Alltag für einen Paulus und einen Timotheus. Und dann kann etwas passieren, dass man anfängt, auch da oberflächlicher zu werden. Nicht zu klar zu sein, damit wir nicht für die andere ein Anstoß werden. Ja, wir müssen weise sein. Lass uns nicht vergessen, Paulus sagt ja in Bezug auf die Verkündigung des Wortes, 2. Timotheus 4, Vers 2, verkündige das Wort, tritt dafür ein. Aber wie? Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Also mit Geduld, aber mit Autorität durchs Wort Gottes. Nochmal zurück zum Text. Aber Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Auf die Lehre. Geschwister, die Lehre ist wichtig. Bleibe beständig dabei. Werde nicht lästig. Bleibe beständig dabei. Nochmal, jeder prüfe sich selbst. Jeder prüfe sich selbst. Wie sieht meine Abhängigkeit von Gott wirklich aus? Ganz tief in mir. Wie sieht es aus? Lebe ich wirklich, so wie Paulus es von Timotheus verlangt, in einer totalen Abhängigkeit von meinem Herr und Heiland Jesus Christus? Und Paulus erkennt auch in Bezug auf Timotheus, wie gefährlich es ist. Ein junger Mann im Dienst. Und so sagt Paulus, und ihr könnt euch vielleicht erinnern, wenn ihr in Gebetsstunde kommt oder live mitverfolgt, in 1. Korinther haben wir ja Folgendes durchgenommen, wo Paulus sagt, Vers 26 von Kapitel 9, so laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht andere verkündige und selbst verwerflich werde. Paulus erkennt, Anfechtungen werden kommen. Deshalb bleib in der Lehre fest. Aber pass auf, fliehe die Begierde. Und Paulus sagt in Bezug auf sich selbst, er, der ja so eine vorbildliche, berufene Apostel war, und er wusste, Anfechtungen sind da, und deshalb bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn. Nicht mein Leib, nicht meine Lüste, nicht meine Wille wird über mich herrschen, sondern Gottes Wille. Deshalb, ich beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Ja, ich glaube, das haben wir sicher auch schon mal erlebt. Da haben wir jemand über Jesus erzählt und dann sagt er auf einmal, ja, aber du, gestern, wie du dich benommen hast, war ja alles andere als das, was du heute erzählst. Ja. Gehört auch dazu. Aber da können wir Buße tun, entschuldigen und nach vorne schauen. Aber nochmal, es geht um diesen Prozess. Prüfe dich selbst, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre und bleibe beständig dabei. Bleibe dabei heißt, nicht beeinflusst von äußeren Umständen. Nicht beeinflusst, ob jetzt der Kollege über Jesus hören will oder nicht. Ich bleibe fest und treu. Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Was? Ist meine Rettung abhängig von meinen Werken? Nein. Aber es steht, man kann es auch anders lesen. Wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst bewahren, als auch die, welche auf dich hören. Dich selbst bewahren. Du wirst dich selbst bewahren von den listigen Angriffen des Teufels. Du wirst dich selbst bewahren von einem Teufel, der herumgeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann. Wenn du dein Herz öffnest für etwas in der Welt, für Sünde, dann wird der Satan dich auch angreifen. Aber wenn du ständig dran bleibst, wenn du dein Wachstum kultivierst und du bleibst dran, du bist aktiv im Gemeindeleben, du bist aktiv in dem Dienst, wo Gott dich in der Gemeinde hineingesetzt hat und persönlich vernachlässigst du nicht der Gemeinschaft mit einem lebendigen Gott, in deiner stillen Zeit, in deinem Gebet, in der Gebetsstunde und verschiedene andere Möglichkeiten. Aber wenn du dann lässig wirst, dann wirst du dich selbst zerstören und du wirst mal zurückblicken und sagen, hätte ich doch damals anders gehandelt? Wäre ich doch klarer? Hätte ich doch mehr gebetet, mehr sein Wille gesucht und nicht mein Wille? Hätte ich diese Gnadegabe, die Gott mir gegeben hat, auch aktiver in der Gemeinde eingesetzt? Hätte ich? Deshalb Paulus, sowohl dich selbst bewahren oder retten, als auch die, welche auf dich hören. Und da kommt ein wichtiger Punkt. Du hast eine Verantwortung. Du hast eine Verantwortung gegenüber die Gemeinde, die Geschwister. Du hast eine Verantwortung in der Art, wie du verkündest dein Wort, das Wort, wie du wandelst und wie dein Wachstum im Glaube aussieht. Und ja, jetzt denkt man vielleicht, ja gut, das ist wirklich wichtig für den Verkündiger, dass er vorbildlich ist. Aber Brüder und Schwestern, wir alle sind in diesem Vorbildprozess und Funktion. Wir alle. Jeder, der Vater und Mutter ist, der weiß, wie wichtig ein Vorbild ist gegenüber Kindern. Jeder, der ein Großvater oder Großmutter ist, wissen, wie wichtig dieses Vorbild gegenüber Enkelkindern ist. Es ist, aber auch innerhalb der Gemeinde, die wo im Jugenddienst sind, im Jungschar, Teenie, Ameis, die Sonntagsschule, all die, wo eine Verantwortung tragen, sie sind Vorbilder und durch ihre Art, wie sie wandeln und wie sie das Wort weitergeben und wie sie das Wort leben, werden sie einen Einfluss haben auf eine nächste Generation. Positiver Einfluss, aber auch negativ. Deshalb, Timotheus, diesen Dienst darfst du nie vernachlässigen. Bleibe ständig dran, egal was kommt. Aber nochmal dieser Ruf an uns alle. Dieser Ruf an uns alle. Nehmen wir diese Berufung wahr, in dem Gott uns hineingesetzt hat, in der Gemeinde. Jeder prüfe sich selbst, befinde auch ich mich in ein ständiges Wachstum. Sollte es so sein, wenn heute ein Bruder oder eine Schwester da ist und die kommen in 10 Jahren nochmal in unsere Gemeinde, hoffentlich noch nicht nur 50 Personen, und sie uns treffen, dass sie dann sagen, diese Gemeinde ist geistlich gewachsen. Die Geschwister in dieser Gemeinde, die sind alle gewachsen. Nicht in der Höhe, ja, weil im Alter wird man ein bisschen kleiner, sondern innerlich, in ihrer Beziehung mit einem lebendigen Gott sind sie gewachsen. Es ist sichtbar, dass Jesus Christus unter ihnen wohnt und dass sie ihm ähnlicher werden. Das ist der Weg, in dem wir wandern sollten. Und deshalb verstehen wir nochmal diese Ruf an den Timotheus. Timotheus, lebe den Dienst, in dem du hineinberufen bist, mit voller Hingabe, kompromisslos. Es geht um den Leib Christi, die Gemeinde. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, aber Vater, wir danken dir für diese wunderbare Brief von Paulus an Timotheus. Wir danken dir für dieses Zeugnis von Timotheus, der so einen Eifer hatte im jungen Alter für die Sache des Herrn. Der Prioritäten klar gesetzt hat, der gehorsam war gegenüber dich, Herr, wo er berufen worden ist, wo die Ältesten ihre Segen über ihm gegeben haben und er mit Paulus in den Dienst hineinging. Wir sehen diesen Ruf von Paulus und Timotheus, bleibe treu, bleibe dran. Und Herr, dieser Ruf gilt uns alle, bis du kommst, bis du, Herr Jesus, kommst. Bleib treu. Gemeinde, bleib treu. Dieser Ruf an jede einzelne persönlich von uns. Bleibe treu. Wachs in ihm, in Jesus Christus. O Herr, es ist unser Gebet alle, dass in allem, was wir tun und machen, in allem, was wir denken, in all unsere Ziele und Prioritäten, die wir setzen, in unser persönliches Leben, Familienleben und Gemeindeleben, soll es dazu dienen, dass dein Name verherrlicht wird. Es soll dazu dienen, dass die Gemeinde wächst, gestärkt und ermutigt wird. Herr, ich möchte einfach danken nochmal, dass wir deine Kinder sind, nicht aus uns selbst, Herr. Du hast uns ja berufen, du hast uns herausgeholt. Du hast deine Gnade durch deinen Sohn Jesus Christus offenbart. Dafür danken wir dir. Amen.